wir jetzt endlich anfangen?
Sehr gerne.
Wird Zeit.
Gott. Ist es bei euch eigentlich auch so, wenn ihr den Trailer hört und da macht diese Frau oder dieser Mann, dass ihr immer automatisch denkt, ich war's nicht?
Ja. Die Hand zuckt immer so aus der Keksdose wieder zurück. So. Okay.
Guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend für uns.
Für uns, genau.
Nee, jetzt bist du angefangen, Kollege. An, jetzt moderierst du.
Alles klar. Ja, wir sind zu viert heute Abend. Wir nehmen wieder eine spannende Session über Filme auf. Ich weiß gar nicht, ob wir heute eins oder zwei machen. Machen wir alles in einem Durchlauf?
Was? Wir machen noch immer einen Film. Und danach?
Du bringst die Hörer wieder völlig durcheinander.
Ich teile gerne mein Durcheinander sein. Also, wir sind heute hier mit Andreas, mit Mathis und mit Steffen und mit mir, mit ich bin Emu. Wir kennen uns. Hallo.
Hallo, Emu.
Der maximale Grad an Verwirrung ist erreicht. Tatsächlich ging es dem Emu aber nicht um verpeilt sein, sondern darum, maximale Transparenz herzustellen. Denn wir möchten euch natürlich daran teilhaben lassen, dass dieser Podcast durch unglaubliche Effizienzalgorithmen so entsteht, dass wir jetzt zwei Folgen aufnehmen, ihr aber nur eine hört, damit wir euch nicht alles auf einmal geben, sondern wir euch zweimal damit beglücken können. Versteht ihr? Das ist wie nicht den ganzen Kuchen fressen, kotzen und den nie wieder essen wollen, sondern ein Stück zu sagen, oh, war ganz geil. Und dann später nochmal ein Stück.
Aber man muss vielleicht anfügen, dass wir das nicht machen wie solche Serienhersteller, dass wir mit einem Cliffhanger aussteigen. Nein, wir werden heute hier und jetzt zwei beziehungsweise sogar drei Filme besprechen, von denen ihr dann erst einen, aber vollständig und danach dann nochmal zwei vollständig bekommt, eine Woche später oder drei Monate später, wann auch immer das Ding dann fertig ist.
Also ich wollte eigentlich nur wissen, wie viel Bier ich einplanen muss.
Ja, ich habe Frank Zappa im Glas, ein American Pale Ale mit einem Frank Zappa vorne drauf und ich bin schon halb glücklich, aber ich werde in der kleinen Pause, die für euch draußen an den Endgeräten deutlich länger ist als für uns, mir ein zweites Bier holen.
Und auch wenn diese Anspielung gerade niemand gewürdigt hat, wiederhole ich sie, Listen Kids, ein Bobby Schaum.
Ich fand halb glücklich für halb betrunken viel schöner.
So. Sollen wir mal anfangen?
Das machen wir jetzt. Ja. Aber wir lassen das alles drauf, weil Authentizität super wichtig ist.
Das, so fühle ich mich auch. Ja.
Nee, ist klar.
Wir haben sonst nichts.
Wir sind halt, wie wir sind. Das ist,
genau. Man kann durch Sachverstand glänzen, durch Inhalt. Wir haben nur Authentizität und das muss man irgendwie auf 30 Minuten strecken. Der Aufhänger dafür, dass wir unsere Authentizität heute auf 30 Minuten strecken, ist ein Film, den der liebe Steffen sich ausgesucht hat.
Yeah!
Steffen, welcher Film ist es und warum hast du ihn ausgesucht?
Es ist der Film Mystery Man und bevor ich weitermache, muss ich mal ganz kurz in die Technik fragen, warum habe ich eigentlich überhaupt keinen Tonausschlag?
Das weiß ich nicht, ich sehe welchen bei dir.
Okay, dann liegt das vielleicht an meiner Darstellung. Nicht, dass ich hinterher die stumme Spur bin, das wäre lustig. Hört Kinder jetzt, Mystery Man. Ich habe diesen Film ausgesucht, weil ich bei meiner kleinen YouTube-Show Comics und Bier mache ich auch Interviews, zum einen mal mit Nerds, zum anderen mit Leuten aus der Bierszene und bei meinen Nerds-Comics unter dem Titel Nerdinger. Da habe ich meinen lieben Freund Oliver Kalkofe interviewt. Kann man sich ja auf YouTube auch anschauen. Und da sind wir dann auch so ins Rumnerden um Filme gekommen. Und im Zuge dessen habe ich dann danach allerdings erwähnt, dass wir diesen wunderbaren Podcast machen, wo es eben auch um Filme geht. Er ist ja ein großer Filmfan, der Herr Kalkofe. Und dann meinte er, oh ja, Comic-Verfilmungen, vor allem wenn es um Superhelden geht, da müsstet ihr ja den wirklich absolutely underrated Film Mystery Man reinnehmen. Und dann dachte ich, ja scheiße, ich liebe diesen Film, der übrigens aus dem Jahre 1999 ist. Ja, auch da war ich schon alt, jetzt bin ich noch älter. dann dachte ich, richtig, den muss ich euch unbedingt vorschlagen, weil ich habe mit diesem Film unglaublich viel Spaß gehabt, als der damals rauskam. Der hat leidlicherweise recht schlechte Kritiken bekommen. Das ist auch das, was ich dann mit Olli so durchgesprochen habe, was wir beide nicht verstehen, weil der ist unglaublich unterhaltsam. Also es ist mehr so eine Superhelden-Mockery, aber hat trotzdem, also es wird ein richtiges Superhelden-Abenteuer erzählt, aber erstmal mit völlig abstrusen Charakteren. Also diese Superhelden, die wir dort erleben, die sind schon irgendwie super. Vielleicht auch nicht. Oder zumindest sind ihre Fähigkeiten sehr speziell. Also bei der es gibt irgendwie so ein Comic mit der League of irgendwas und also von DC und League of Superheroes, gell, die Zukunfts-Yogis da. Und da wird ein Casting durchgeführt, wo praktisch auch alle möglichen Superhelden und Heldinnen ihre Kräfte vorstellen. Und dann suchen sie sich die Besten fürs Team raus. Und da sind so unglaublich abgefahrene und total nichtsnutzige Superhelden dabei. Und ich habe das Gefühl, die hat man dann alle in die Mystery Men reingesteckt. Weil die tatsächlich also schon, wie gesagt, ihre Spezialbegabungen haben. Aber so ein richtiger Superheld sieht dann irgendwie doch auch anders aus. Und genauso hanebüchen wie die Charaktere sind, ist eben auch die Geschichte. Und trotzdem ist es eine echte Superheldengeschichte. Und als der damals rausgekommen ist, hatte ich sehr, sehr, sehr viel Spaß damit. Und ich habe immer wieder Spaß damit, wenn ich mir den Film anschaue. Deswegen mostly underrated. Und ich finde, man sollte sich da wirklich hin und wieder mal reindenken in diesen Film. Hat ein paar sehr, sehr, sehr interessante Twists drin. Also wir haben am Anfang so quasi das, die Zusammenkunft der Helden, so diese Origin, weil sich Ben Stiller ist da die treibende Kraft dahinter, der ist Mr. Furious, der einfach nur super stark wird, wenn er richtig, richtig wütend wird. Vielleicht glaubt er aber auch nur, dass er super stark wird, wenn er richtig, richtig wütend wird. Aber auf jeden Fall möchte er ein Team aufstellen, ebenso im Sinne wie Justice League oder so, um eben der Welt die Rettung zu bringen. Und dann macht er genauso ein Casting und dann kommen wirklich die unglaublichsten Gestalten dabei. Und sein bester Freund ist der Shoveler. Also es ist halt einer, der mit einer Schaufel wahnsinnig gut umgehen kann. Also im Prinzip der Batman, der Tiefarbeiter, Tiefbauer, also irgendwie sowas dieser Art. Der ist damit auch dabei. Und dann kommt eine ganze Menge an wirklich ganz, ganz, ganz krassen, völlig sinnlosen anderen Helden dazu. Es gibt den Blue Roger, der vor allem mit Gabeln um sich wirft oder mit sonstigem Besteck. Dann gibt es, also mein absoluter Liebling, der heißt im Deutschen der unsichtbare Bengel. Im Englischen heißt er, keine Ahnung, wie er da heißt, aber im Deutschen heißt er der unsichtbare Bengel. Da finde ich schon die Übersetzung großartig. Und der kann nur unsichtbar werden, wenn keiner hinschaut.
Auch er selber nicht. Auch er selber nicht, ja. Im Spiegel ja, schwierig.
Genau. Ja. Er selber darf sich auch nicht sehen in keinem Spiegel oder so. Wirklich großartig. Und so sind eben noch so ein paar Gestalten dabei. Und wie gesagt, auch eine ganz schöne Besetzung mit Ben Stiller. Irgendwo ist auch mal Tom Waits dabei. Und es ist Lena Olin ist dabei, die ich wirklich wunderbar finde. Und es sind noch ein paar ganz andere Gestalten dabei. Es macht wirklich Spaß. Meines Erachtens der beste Film mit Ben Stiller. Und ein sehr, sehr, sehr schöne Superhelden Persiflage, würde ich mal sagen. Ich habe mit dem sehr viel Spaß gehabt. Wie ging's denn euch?
Ich war sehr irritiert schon bei der letzten Folge, als der vorgeschlagen wurde, weil ich den überhaupt nicht kannte. Auch von der Vorlage habe ich noch nichts gehört. Das ist tatsächlich eine Adaption, sagen wir mal dazu, für die, die jetzt zuhören. Dazu dann aber später mehr. Ich meine, als der Film rauskam, war ich 14 und der ist vollkommen an mir vorbeigegangen. Ich habe weder das Kino-Release mitbekommen, noch irgendwie anderweitig mal mitbekommen, obwohl ich eigentlich Ben Stillers Karriere jetzt nicht, ich will nicht sagen verfolge, aber man kriegt halt irgendwie schon mit, was manche Schauspielerinnen und Schauspieler machen. Und von diesem Film habe ich noch nie was gehört. Genauso blauäugig bin ich dann auch in den Film reingegangen und habe den jetzt das erste Mal gesehen und war unterhalten. Er hat Spaß gemacht, was mich am meisten begeistert hat an dem Film, war tatsächlich das hohe Production Design. Die Welt, die irgendwo so zwischen Tim Burton und Terry Gilliam designt ist, die wirklich auch sehr, sehr kostspielig umgesetzt war, fand ich. Ich habe mal nachgeschaut, der muss so irgendwas um die 60 Millionen gekostet haben und das Ende der 90er ist eine Menge Geld. ja, das sind heute dann wahrscheinlich um die 100 Millionen, wenn man das in Relation setzt. Ich finde, das sieht man dem Film an. Der Humor ist da, nicht mehr so ganz meiner, so aus heutiger Sicht. Ich bin mit dem Film halt denn nicht so gewachsen, wie das vielleicht andere sind. Aber ich fand den Film ist eigentlich ziemlich spannend. Man merkt halt vielleicht auch ein bisschen den Background des Regisseurs an, der irgendwie sonst nur so TV-Commercials gedreht hat. Diese extremen Close-Up-Szenen, so wie Steffen gerade hier in der Kamera sehe. Also ihr beide seht, genau, sowas. Halt immer extrem nah ran die Kamera. Du hast so Dialoge, die eigentlich nur über diese Close-Up-Szenen funktionieren. Das ist ganz selten mal, dass zwei Charaktere in einem Bild sind. Das fand ich eigentlich extrem spannend. Also ich fand die Umsetzung und das Design sehr spannend. Die Story selber war okay. Von meiner Seite aus.
Das ja. Finde ich doch jetzt schon mal ganz positiv.
Ja.
Reichen wir doch einfach mal weiter an den Mattes. Warum nicht?
Ich hatte den Film in sehr glorreicher Erinnerung.
Hast ihn schon mal gesehen vorher?
Ja, habe ich tatsächlich. Ich bin ja auch eine Handvoll Jahre älter als du. Und ich glaube, ich war da zielgruppenrelevanter, als der beworben wurde. Ich muss allerdings sagen, dass ich den in die 3-4 Male, die ich den mit meinen Freunden damals geguckt habe, eigentlich immer in stark bewusstseinsverändertem Zustand geschaut habe. Mal durch Atmen.
Also das heißt ganz frisch nach der Mathe-Nachhilfe.
Genau. Ne? Also entweder breit oder betrunken. Und das sind also auch sehr schöne Erinnerungen, die ich an diesen Film habe. Ich wusste damals eigentlich noch gar nicht, dass Geoffrey Rush ist, der ja Casanova Frankenstein spielt.
Den Bösewicht des Films?
Genau, den böse Casanova Frankenstein gespielt von Geoffrey Rush.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Casanova Frankenstein gespielt von Geoffrey Rush.
Paul Rubens, also Pee-wee, ist tatsächlich spielt eine Rolle. Also da fahren die schon auf. Also auch was du gerade gesagt hast, dieses Produktionsdesign, ist mir heute auch aufgefallen. Das habe ich damals gar nicht so wahrgenommen. Ich habe also auch tatsächlich sehr, sehr viele Burton-Batman-Vibes bekommen, was Kameraeinstellungen, was Props, was Farben, was Licht anging. Und das fand ich ziemlich cool. Ich fand Ben Stiller damals total genial. Bin nicht Steffens Meinung, dass es der beste Ben Stiller-Film ist, weil die Trilogie mit De Niro, wo De Niro den überkontrollierenden Schwiegervater spielt, da pisse ich mich noch heute vor Lachen ein, wenn ich die gucke.
Walter Mitty.
Walter Mitty?
Das ist der beste Ben Stiller-Film.
Okay. aber das hat glaube ich auch immer damit zu tun, wie oft man was gesehen hat und welche Nostalgie man damit verbindet. Und das ist, also ich weiß, während ich das gucke, bin ich gut unterhalten, weil da einfach wahnsinnig viele Leute dabei sind, die ihr Handwerk verstehen. Und das merkst du, dann altert etwas würdevoll. Der End-90er, Anfang 2000er Humor, der sehr karlauerige, der ist nicht in, also was meine persönliche Wahrnehmung angeht, nicht ganz so würdevoll gealtert wie das Schauspieltalent und das Prop-Design. Und ich habe gemerkt, weil eben andere Ben Stiller-Filme, die ich gucke, über die lache ich mich heute nicht kaputt, weil der Humor so viel differenzierter oder pointierter wäre. Der spielt immer den gleichen verkappten Loser. Das ist wie Adam Sandler. Das ist, der spielt immer die gleiche Figur mit einer anderen Folie drüber, mit den gleichen drei Gesichtsausdrücken. Zoolander vielleicht nochmal außen vor. Und ich glaube, die anderen Sachen finde ich so viel lustiger, weil ich da mehr Nostalgie und mehr assoziierte Momente mit habe, wenn ich die schaue. Ansonsten ist das halt eine Trope, die der Film, glaube ich, auch ein bisschen eingeführt hat, dieser Loser-Helden, die auf die wir, glaube ich, auch in der nächsten Folge nochmal zurückkommen werden. Also im Grunde, dass Leute aus Alltagssituationen, die eigentlich überhaupt keine hochtragende, spektakuläre Geschichte haben. Da ist nichts Episches dran. an dem Schaufler, der eigentlich nur der beste Vater und Ehemann ist. Seine Frau sagt ja wortwörtlich zu ihm, du bist ein toller Mann, du bist ein toller Vater, aber das war's auch. Ja, und das... Und das trifft eigentlich auf viele Charaktere in diesem Film zu. Die sind halt so Nobodies, so totale Average Joes und Janes, die dann aber halt in diesen völlig überzogenen Larger-than-Life-Kontext gesetzt werden. Und das ist der Gag, dass Mr. Furious nicht explodiert und zum Hulk wird und Flugzeuge auseinanderreißt, sondern dass es dabei bleibt, dass er total wütend wird. Und dann halt wie so ein jämmerlicher kleiner Giftzwerg, wie so eine Knallerbse verpufft. Das ist eine Trope, die damals ziemlich neu war und nicht so oft zitiert und wiederholt. Und jetzt ist die aber halt 25 Jahre lang immer wieder zitiert und wiederholt worden. Teilweise in Kick-Ass, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Teilweise auch in Comics. Also gerade was Garth Ennis, Hitman, The Boys. Also es gibt dieses Motiv ist sehr, sehr oft aufgegriffen worden. Garth Ennis, The Pro auch, die Prostituierte, die dann irgendwie in diese Situation. Also es gibt sehr, sehr häufige Wiederverarbeitung dieser Folie. Und ich finde, die wird sehr gestreckt. Auf kompakte knapp 90 Minuten, glaube ich. Das ist auch etwas, was ich, wenn wir hier ältere Filme sehen, wo ich merke, ich fände es schön, wenn Filme sich heute das auch öfter trauen würden, mal 90 oder 100 Minuten zu machen. Weil dann ist das Feuer manchmal auch aus und dann war es gut, wie es war.
Der war zu lange. Ich habe die Kinderversion gesehen, gell? Also hier, meine Info ist, der geht 116 Minuten.
Ja. Tatsächlich?
Und das war auch einer meiner Kritiken für den Film.
Der war eine halbe Stunde zu lang, fand ich.
Ja, genau.
Ja.
Okay, dann habe ich das mit dem anderen Film durcheinander geschmissen. Ich habe die jetzt auch über ein paar Wochen verpuzzelt. Aber ja, dann muss ich aber sagen, dann kam er mir nicht so lang vor. Wie
mir kam er zu lang vor. Ja, also für mich wirklich eine halbe Stunde zu lang.
Das klingt in Summe aber viel negativer, als ich meine, weil ich fand ganz viel ganz, ganz toll daran. Als ich den angemacht habe, hatte ich aber in Erinnerung, dass der absolut glorreich ist und dass ich hinterher genauso beseelt und begeistert sein werde wie vor 20 Jahren. Und das war nicht der Fall. Ich finde ihn immer noch ultra charmant und sehenswert und witzig, aber an ein paar Sachen hat der Zahn der Zeit auch genagt, finde ich.
Bevor der Andreas weitermacht, wo du gerade Adam Sandler gesagt hast, ich habe tatsächlich immer das Problem, dass ich Adam Sandler und Ben Stiller verwechsle, beziehungsweise mir im Falle eines Falles immer der Falsche von den beiden einfällt, obwohl die ja nun optisch so gar nichts miteinander, sie spielen in denselben Sujets, dieselben Typen und so weiter, aber und kommen aus derselben Zeit, aber eigentlich haben sie so miteinander nichts zu tun. Und ich habe das mal in San Diego, saßen wir in einer Runde und da waren so ein paar Comiczeichner und so weiter.
Flexst du aber, oder? Jetzt flexst du aber.
Ja, ja.
Weil er kann, lass ihn.
Erzähl uns, wie es war auf der Comic-Con in San Diego.
Es war geil, es war wirklich geil. Sollte jeder mal hingehen, wenn er hinkommt.
Ja, klar.
aber auf jeden Fall saßen wir da in illustrer Runde und dann ging es eben um, es ging eigentlich um Adam Sandler. Mir ist Adam Sandler nicht eingefallen und dann sagte ich, der Typ, der nicht Ben Stiller ist. Und dann sagte die Person mir gegenüber, oh, Adam Sandler. Und dann sagte die Person rechts von mir, you got this from what he said? Und dann haben wir uns tatsächlich darüber unterhalten, dass das ganz oft passiert, dass man entweder sagt, der Typ, der nicht Adam Sandler ist oder der Typ, der nicht Ben Stiller ist. Und dass das tatsächlich ein Phänomen ist, zu dem es zur damaligen Zeit sogar eine Website gab. The guy who's not Ben Stiller. Und das hat man hinterher gegoogelt. Leider existierte inzwischen nicht mehr. Aber es ist tatsächlich ein Phänomen bei den beiden, dass das ganz vielen so geht, dass sie die entweder durcheinander wirbeln oder eben einer nicht einfällt und du dann immer sagst, der nicht der ist, obwohl die, wie gesagt, nichts miteinander zu tun haben und du normalerweise immer auf eine Person triffst, die dann sofort weiß, wer gemeint ist.
Aber ich finde das, also ich habe davon noch nie gehört, finde das aber total nachvollziehbar, weil die ja tatsächlich den gleichen Archetyp immer wieder spielen. Ja, das heißt immer wieder diesen verletzlichen kleinen Loser, der dann irgendwie in diese Situation kommt und der auch irgendwie nicht so richtig schlagfertig ist und mit seinem Hundeblick dann, also, und beide Nachnamen fangen mit S an, beide haben dunkle Haare, beide kommen aus der gleichen Epoche und beide waren eigentlich omnipräsent in amerikanischen Filmkomödien. Also ich finde, dass das Gehirn da falsche Querbezüge herstellt, nachvollziehbar.
Aber es funktioniert nur mit den beiden. Also wenn du sagen würdest, the guy who is not Jerry Lewis, das würde nicht funktionieren.
Nee.
Ja. So, Andreas, sorry, jetzt darfst du.
Ach, du, es wurde schon so viel gesagt. Daher erstmal zur Ben Stiller-Frage. Habe ich gar keine Meinung zu. Ben Stiller existiert für mich halt. Ich ärgere mich nicht, wenn der irgendwo mitspielt, aber ich freue mich auch nicht sonderlich.
Ist auch nicht nett.
Was denn? Was ist doch okay. So, ich finde ähnliche Voraussetzungen wie Emu. Ich kannte den Film nicht, habe noch nie von dem gehört, habe ihn hierfür geguckt. Natürlich, es fällt sofort auf, dass da viel Kohle drin saß und dass das alles toll aussieht. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass es dann keine Fortsetzung gab. Aber er scheint nicht genug eingespielt zu haben damals.
Nee, nur halb so viel. Das war ein Riesenflop an der
Karte. Ja, ich hätte halt gedacht, ne, wenn man so viel Geld da reinsteckt und alles fertig gebaut hat, dass man dann vielleicht sogar noch einen zweiten Teil nachschieben möchte. Mhm. Scheint es aber nicht gegeben zu haben. Ich kann nur ganz viel von dem wiederholen, was schon gesagt wurde. Die Story war cool, hat mich unterhalten. Ich hatte einen schönen Abend mit dem Film, war aber nicht fantastisch. Meine liebste Person ist übrigens die Sphinx gewesen. Fand ich unglaublich toll. Wird ja irgendwann so zu diesem Mentor für die Superhelden, um die auszubilden, und hat immer irgendeinen Spruch gehabt, der keinen Sinn ergeben hat. Fand ich unglaublich gut. Und auch sonst würde ich sagen, wer Superhelden mag und mal eine Parodie sehen möchte, ist da auf jeden Fall eine richtige Adresse.
Oh. Jetzt müssen wir vielleicht noch tatsächlich ein bisschen auf den Hintergrund eingehen, weil normalerweise besprechen wir hier Comic-Verfilmungen. Und das ist in dem Fall, trifft das nicht hundertprozentig zu. Das ist ein bisschen gecheatet, muss man einfach sagen. Weil der Film, also es gibt einen Comic dazu, aber es gibt sogar eine Comicserie dazu, aber die wurde erst mit dem Film lanciert. Der Film basiert tatsächlich auf auf Comicfiguren aus einer Serie von Dark Horse. Allerdings hieß die nicht Mystery Man, sondern das war Flaming Carrot, auch ein völlig abstrakter Superhelden-Charakter. Und da tauchten die Mystery Man drin auf. Allerdings so als teilweise auch so, also wie so ein Comic, also als würde man aus Watchmen den Black Freighter verfilmen, ist das so ein bisschen in diese Richtung gehend. Allerdings, die Comics in dieser Flaming Carrot, also oder diese Charaktere in der Flaming Carrot, muss man übrigens auch mal reinlesen, das ist wirklich auch sehr abgefahren, die basieren dann wiederum auf einer noch älteren Comic-Reihe, die wirklich Mystery Man hieß, allerdings mit völlig anderen Charakteren. Die sind aus dem Golden Age gewesen, es war so eine Anthologie mit Superhelden. Und witzigerweise war das die Serie, wo zum Beispiel der Blue Beetle, der hinterher von DC übernommen wurde, zum ersten Mal drin aufgetaucht ist. Allerdings nicht die Charaktere, die wir jetzt kennen. Also die haben in dieser Serie tatsächlich nichts zu tun gehabt. Doch ich glaube, der Blue Roger ist mal als Gegner irgendwo aufgetreten. Aber ich habe nicht die ganze Serie gelesen. Wiederum habe ich sehr viel von der Flaming Carrot gelesen, weil das ich immer gehofft habe, dass das auch mal irgendwann in Deutschland rauskommt.
Ich hab eine Frage zum Background. Vielleicht kennt ihr aber beiden das, die den Film vorher jetzt schon kannten. Der Film ist 99 erschienen. Das heißt, irgendwann, ich sag mal 98, vielleicht sogar 97, muss irgendwer auf die Idee gekommen sein, das bei Universal zu pitchen. So, als große Kinoerfolge in Sachen Superhelden-Segment hatten wir die Tim Burton-Filme. So, denn Batman 3, also hier Batman Forever war da, glaube ich, schon draußen. Der war Mitte der 90er, glaube ich, auch, ja. So, das ist eine Superheldenparodie. Also da denkst du ja eigentlich, wenn sowas kommt, dann gibt es schon so eine gewisse Basis. So wie The Boys nicht funktioniert hätte, wenn es nicht hier DC Comics und Marvel Comics gegeben hätte, wo Ennis so lange dran geschrieben hat und mitgewirkt hat. Wie kriegt man es hin, so einen Film Ende der 90er Jahre zu pitchen, dafür 60 Millionen Dollar Budget rauszukitzeln, diesen Cast, ich meine, da sind Leute wie, Ben Stiller haben wir schon gesagt, aber William H. Macy spielt da mit, ja, Greg Kinnear spielt mit. Das sind große Namen, Jeffrey Rush hat es schon gesagt gehabt, ja. So einen Film zu pitchen, diesen Cast zu überreden, da mitzumachen, das ist ja wirklich so eine Banane-Komödie gewesen, ne? Wie kriegt man das hin?
Ich würde gerne erstmal Steffen noch für die Ausführungen danken, weil das ich habe oberflächlich versucht, das zu recherchieren und hab's überhaupt nicht so auseinanderbekommen ohne weiteres. Danke für das Puzzle. Emo, was du gerade ansprichst, also meine Wahrnehmung ist, dass wir uns heute ein bisschen damit vertun, was der dritte und vierte Batman-Film von Joel Schumacher für eine kommerzielle Relevanz hatten und auch wie erfolgreich die waren. Und ich hatte damals auch Spaß daran. Das heißt also, wir haben die Burtons waren die Geburtsstunde der ernsten und erwachseneren Superheldenfilme und Comicverfilmungen an sich. Also es gab auch andere Bestrebungen, aber das war im Grunde so die große kommerzielle Taufe. Aber der dritte und vierte Film, auch wenn die heute so ein bisschen ausgeblendet werden zwischen Burton und Nolan, waren ja trotzdem sehr erfolgreich und beliebt. Auch wenn die dieses Ernste wieder zurückgenommen haben und wieder verspielter, bunter und bekloppter waren. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch im Windschatten dieser Produktion passiert ist und dass die immer noch sehr, sehr erfolgreich waren und dass die dann auch kommerzielle Rechtfertigung dafür waren.
Ja. Ich finde es halt nur krass, dass diese Themenauswahl halt wirklich Sachen, von denen wir zum Teil hier noch nie was gehört haben. Ja. Guck mal, was du gerade sagtest, ja, Steffen musste das jetzt ausarbeiten oder beziehungsweise erstmal uns erläutern, woher das kommt. Und wir sind jetzt Leute, die sich mit dem Medium auch schon einige Zeit beschäftigen, nicht so lange wie Steffen, aber Das finde ich ja krass, dass sowas dann gepitcht wird, ja, so, und das auch Erfolg hat, dass es durchgeht, dass das gegreenlightet wird, das fand ich krass.
Also es gibt dazu vielleicht auch noch was aus dem Bereich der Mythen und Legenden, wobei es für mich tatsächlich sehr nachvollziehbar ist. Es ist tatsächlich so, dass Ben Stiller ein Riesen-Nerd ist. Und der wollte so einen Superheldenfilm machen, beziehungsweise mitspielen, ist aber auf seine Comedy-Rollen gebrieft gewesen. Also man hat einfach trotz seiner Bekanntheit keine Rolle in irgendeinem Superheldenfilm bekommen, also auch nicht bei Burton oder sonst irgendwo. Und er wollte einfach einen Superheldenfilm machen und da wurde das an ihn rangetragen, diese Idee. Und soweit ich weiß, hat er das enorm protegiert und unterstützt, einfach weil er einen Superheldenfilm machen wollte, weil er da drin sein wollte, weil er einfach ein super, super mega Nerd ist und weil er sonst keine andere Chance gesehen hat und weil das natürlich auch genremäßig dann irgendwo in das hineinfällt, wo man dann mit ihm als Name auch punkten konnte. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht, aber es ist etwas, was tatsächlich so kolportiert wurde zur damaligen Zeit und was ich für durchaus realistisch erachte.
Das klingt total sinnvoll, ja.
Wäre auch ein gutes Argument, ne? Also wenn du Ben Stiller schon an Bord hast, dann ist es wahrscheinlich leichter, die Türen zu öffnen, als wenn du sagst, so mit der Idee würde ich gerne folgende Schauspieler ansprechen.
War der 99 schon so ein großes Tier?
Ja.
Ja?
Ja. Also ich müsste jetzt nachgucken, wann, aber sowohl er als auch der andere, der nicht er ist, die sind tatsächlich so Ende der 90er und dann oder Mitte der 90er, glaube ich, sind die groß geworden.
Ja.
Und dann bis in die 2000er rein haben die ja nun alles abgerockt, was es gegeben hat.
Alter, der ist seit 75 aktiv als Schauspieler.
Hm. Und ein Jahr vorher kam Verrückt nach Mary, ein paar Jahre vorher Cable Guy,
Verrückt nach Mary,
Abby Gilmore.
Okay.
Wahrscheinlich genau die richtige Zeit. Und am Ende muss man ja sagen, es war zwar beim Produktionsstudio erfolgreich, aber das Publikum hat es ja scheinbar nicht angenommen. Ja, die Hälfte des Produktionsbudgets eingespielt.
Wobei das wurde hinterher auch so ein Geheimtipp, so ein Longburner auf Video. Also das war auch sowas, was sich die Leute dann hinterher geholt haben und was dann tatsächlich die Kosten quasi dann über die Zweitverwertung reingeholt hat. Aber das ist natürlich etwas, was zur damaligen Zeit noch nicht in den Köpfen der Leute so drin war.
Ja, und vor allen Dingen erklärt es, warum danach nicht so viel mehr kam. Ne, wenn das Studio gesehen hat, okay, mit Ben Stiller und dem Format sind wir baden gegangen. Und damals war in der Zweitauswertung auch ein Jahr oder anderthalb nach Kino. Nicht wie heute ein Monat. Dann erklärt es zumindest, warum wir nicht viel, viel mehr aus der Stilrichtung bekommen haben in den Jahren danach.
Ich habe den halt so um 2000, 2001, so Zoolander, klar, aber Royal Tenenbaums war, glaube ich, der erste Stiller-Film, den ich gesehen habe, wo er mitgespielt hat. Und alles, was ich so mit ihm verbinde, kam halt danach. Ja, so. Und dann kam Polly, war so ein großer Film. Aber ich bin gerade schockiert, dass ich lese, der hat auch Cable Guy gemacht, als Regisseur.
Mhm. Ja.
Das wusste ich gar nicht, dass der Cable Guy gedreht hat. Also. Krass.
Ja, ist ein Multitalent,
der Gute. Ja, klar.
Und falls tatsächlich irgendjemand da draußen das noch nicht weiß, er ist auch der Sohn von Jerry Stiller, der ja den Arthur in King of Queens spielt. Und den ein Freund von mir mal in New York in einer Sauna getroffen hat. Das ist
flexen,
nämlich auch.
Flexen!
Ich flexe damit, dass ein Freund von mir in New York in der Sauna Jerry Stiller getroffen hat.
Ja, aber in der Sauna, darauf kommt es an. Aber das so ist. Ja, aber ich meine, jeder tut, was er kann. Ne? Das ist von der Frau.
Aber das ist tatsächlich noch eine große Gemeinsamkeit, dass sie ihren Lokalpatriotismus für New York, also beides wohl New Yorker und das auch häufig in Rollen in der Öffentlichkeit verarbeitet. Krass.
Ich hab gerade übrigens geguckt, weil es mich interessiert hat, so nebenher. Der Regisseur, von dem wir ja nun wissen, dass er vor allem Werbungen gedreht hat, was man dem Ding, wie du schon richtig gesagt hast, immer auch wirklich anschaut. Kinka Usher. Ich wollte mal kurz in den seinen Wikipedia-Eintrag reinschauen. Der hat keinen.
Ja, deswegen. Das ist auch der einzige Film, den er gemacht hat.
Ja, der ist so dermaßen auf der Strecke geblieben. Es hat schon ein bisschen was tatsächlich von so einem Fan-Ding oder Nerd-Ding. Also ich meine auch Neil Cuthbert, der das Drehbuch geschrieben hat, auch zu dem gibt es, also man findet natürlich was, aber er hat keinen eigenen Wikipedia-Eintrag. Also das finde ich schon sehr spannend, dass die beiden quasi diesen Film gemacht haben und dann weg.
Oder es waren Pseudonyme, weil man sich nicht im Klaren drüber war, weil also beziehungsweise weil man gesagt hat, das könnte auch total zerschellen und dann wollen wir uns nicht die Karrieren damit beschmutzen.
Also Tim Burton.
Vielleicht.
Also für einen Trashfilm ist das ja halt einfach zu gut gewesen. Also das war wirklich handwerklich, war das ein guter Film. Und wenn man jetzt Kinka Usher mal googelt, kriegt man auch Fotos dazu. Ja,
man findet schon.
Zudem ist ein Franzose, wie ich wenn ich es gerade richtig lese.
Alles AI, alles erfunden.
Ach, die neue Ausrede, ja.
Ja, genau. Ja, in 10 Jahren müssen wir uns wahrscheinlich, oder vielleicht in 5 Jahren sogar, müssen wir uns darüber wirklich Gedanken machen. Nee, aber das war, weil ich habe jetzt auch drüber nachgedacht, ist das ein Trashfilm? Ja, ist das ein Trashfilm? Kann man das empfehlen? Sollte man das empfehlen? Das ist kein Trashfilm, das ist so gut wie ein Trashfilm. Das ist wirklich ein handwerklich sehr, sehr guter, also ich meine jetzt nicht mit Trashfilmen so Filme, die konkret darauf angelegt sind, sondern wirklich schlechte Filme. Ja, der ist ein handwerklich sehr gut, das Produktionsdesign ist sehr, sehr gut und ich würde tatsächlich sagen und dazu neigen, wenn mich jemand fragt, sollte ich mir den angucken? Musste ich nach der Motivation fragen, was ist jetzt das Ziel? Geht's mir um Superheldenfilme? Ja, dann guck den Film. Ja, das sollte man mal gesehen haben, muss ich wirklich sagen. Ja, weil es war eine Erfahrung. Und ich habe zum Beispiel nicht das Bedürfnis gehabt, abzubrechen, wie bei manchen anderen Filmen. Ja, bei manchen anderen Superheldenfilmen.
Also ich finde unbedingt, dass man den gesehen haben sollte. Und ich habe gerade noch mal ein bisschen recherchiert über Neil Cuthbert. Der hat nicht viel gemacht, aber er hat noch etwas tatsächlich geschrieben, das man kennt, nämlich Pluto Nash im Kampf gegen die Mondmafia. Das hat auch er gemacht. Das ist auch so ein Underdog-Ding, aber ich glaube, einige kennen es trotzdem.
Mhm. Ja, aber ich finde auch, dass es sehenswert ist. Wie gesagt, mein einziger Kritikpunkt ist, dass ich finde, dass man dem Humor sehr anmerkt, aus welcher Epoche er kommt. Und dass der für mich persönlich ein bisschen weniger stark zündet, wenn man damit nicht so viel Nostalgie verdrahtet.
Ja.
Und dabei meine ich gar nicht, dass eine Handvoll Witze nach heutigem Ermessen weniger stubenrein sind. Das finde ich völlig okay. Also ich finde auch immer noch ein Herz und eine Seele sau lustig oder eine schrecklich nette Familie. Da muss man sich einfach vor Augen führen, dass es damals schon satirische Überspitzungen waren und dass man heute anführen kann, weil wir in einer sensibleren Zeit leben und in einer Zeit, in der man Verhaltensweisen untereinander strenger bewertet, was einen guten und richtigen Ursprung hat. Aber das bedeutet nicht, dass man Sachen wegwerfen muss. Das war aber halt ein Humor, der sich für mich ein bisschen altbacken anfühlte. Alles andere daran fand ich ultra charmant und cool gemacht. Und ich glaube auf jeden Fall, dass man sich den angucken sollte, weil das, was du gerade sagtest, du hast die ganze Zeit gefragt, ist das ein Trashfilm? Nee, ist es nicht. Das sind eigentlich ganz viele Leute, die total gut sind in dem, was sie machen, die mit ganz viel Geld dann einen Trashfilm gemacht haben. Und das ist schon ein ziemlich einmaliges Ereignis. Ich glaube aber eher aus cineastischem Interesse, denn als Interesse an Comicbüchern und Superhelden. Ich glaube, was Superheldenparodien angeht und wenn man jetzt wirklich so mit Comic-Motivation angeht, gibt es da noch treffsichere Sachen.
Absolut, aber ich meine, wenn man sich jetzt mit dem Thema Superheldenverfilmungen, Superheldenfilmen auseinandersetzt, so wie wir jetzt hier gerade in diesem Format, ja, dann ist das schon ein Piece, wo man sich wirklich sagen kann, dem sollte man sich mal widmen, sollte man gesehen haben. Ich bin froh drum, weil ich kannte den vorher nicht. Ja, und wäre echt schade, wenn der durch die Lappen gegangen wäre. Auch wenn das jetzt nicht so ein Meilenstein ist, ja, oder irgendein Film ist, wo ich sage, das ist jetzt ein Pflichttitel oder sowas, aber den sollte man schon mal gesehen haben, wenn man sich mit dem Thema Superheldenfilme auseinandersetzt. Ich würde eine kleine Korrektur noch geben wollen, weil Kinga Ascher hat eine Wikipedia-Seite, nur keine deutsche. Er hat eine S-Wikipedia-Seite, die ist nur nicht mit der deutschen Wikipedia verknüpft oder verlinkt. Ich habe sie über den US-Wikipedia-Account von Ben Stiller habe ich sie gefunden. Sie gibt es. Der Mann, also die Person existiert.
Besten Dank, besten Dank. Ja, dann möchte ich auch noch sagen, ich finde tatsächlich diesen Film sehr comic-esk. Und ich hätte mir tatsächlich, wie gesagt, es gab mal dann diese kurzzeitige Comic-Serie, ich glaube, es war nur eine Miniserie, die bei Dark Horse erschienen ist, die dann in einem Paperback zusammengefasst wurde, wo ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob die nicht eigentlich nur die Filmstory beinhaltet hat. Und da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass sie bei den Comics ein bisschen mehr noch nachgezogen hätten. Das hätte mich tatsächlich begeistert, von denen mehr zu lesen. Weil ich glaube, dass die als Superhelden im klassischen Sinne vielleicht nicht funktionieren, aber als Comic-Persiflage, wo man ja durchaus völlig andere Möglichkeiten hat, dann mit den Figuren zu spielen, glaube ich, da hätte man noch viel rausholen können. Aber es ist ja wie so oft immer eine Frage auch des Erfolgs und auch die Comics, muss man jetzt sagen, waren, soweit ich weiß, nicht von so besonders großem Erfolg gekrönt.
Ja, ja, das stimmt. Um das vielleicht nochmal kurz zu korrigieren, ich finde den tatsächlich in seiner Wirkung, in seinen Bildern auch sehr comic-esk. Ich meinte, wenn du daher kommst, dass du jetzt aus comic-historischer Sicht oder aus dem Interesse, einen weiteren Superheldenfilm zu schauen, dass es dann weniger spannend ist, als wenn du wirklich so als Filmfan und Genießer drauf schaust.
Weniger spannend bestimmt, aber ich glaube unglaublich unterhaltsam. Weil ich glaube, er unterhält Leute, die eher das MCU heute kennen, weniger als Leute, die viele Comics gelesen haben und sich das dann irgendwie in der Stunde 20, nee, wie lang war? Stunde?
Knapp zwei. Das knapp ist zwei aber,
Stunden, ich hatte es auch so in Erinnerung. Ja, genau. So, also, dass man sich das irgendwie in knapp zwei Stunden irgendwie reintut. Ich glaube, das ist dann schon unterhaltsamer, wenn man mal unterschiedlichste Superhelden-Konstellationen gelesen hat, kennt und da alles Mögliche wiederfindet und quasi sich selber zusammenpuzzeln kann. Da ist das ein sehr unterhaltsamer Film. Und ein Bier schadet wahrscheinlich auch nicht. Mattes hat da Erfahrung, ja.
Das ist eine gute Idee. Ich würde mir jetzt noch mal ein Bier holen gehen. Ich glaube, wir haben auch alles zu dem Film gesagt, was man so beleuchten sollte. Wir haben eigentlich eine Anschauempfehlung gegeben, was ich sehr, sehr, sehr schön finde. Und ich hatte ja anfangs gesagt, wir steigen nicht mit einem Cliffhanger aus. Ich finde, wir könnten es trotzdem tun und sagen, das nächste Mal geht's um Kick-Ass.
So. Bis zum nächsten Mal.
Ahoi.
Ciao.